Schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Gemeinsam mit Bruder Arpi Kovac möchte ich auch aus der Gemeinde Nürnberg Maranatha grüßen, aber nicht nur. Wir wollen euch einen schönen Gruß bringen und es scheint so, dass auch hier nicht nur Deutsch zu begrüßen ist. Darum sage ich auch Božji Blagoslovenja, Bekešeget, Pača Domnului. Gibt es vielleicht auch andere Sprachen? Okay. Wir haben heute Morgen bei der Lektion über Abraham gesprochen und werden wir auch bei der Predigt ein klein bisschen mit ihm uns beschäftigen. Ich habe zuerst eine Frage. Ist das Wort Gottes? Ich bin hartnäckig. Ist das Wort Gottes? Wenn ich das bei Baptisten die Frage stelle, dann kommt wie eine Explosion. Alle sagen gleich ja. Sind wir nicht so? Ich rede laut. Ja, sind wir nicht so überzeugt wie die anderen? Haben wir auch Beweise, dass das Wort Gottes ist? Zum Beispiel die Schöpfung, Prophetie. Ich möchte euch, es gehört zu meiner Art und Weise, immer wieder so ein Bonbons zu der Bibel zu geben. Ja? Heute Morgen möchte ich euch erzählen, kurz als Einführung über den Mann namens Bezalel. Sagt euch was, der gute Mann? Wer war? Aus Juda. Der war ein kluger Kopf. Der war ein Künstler und der konnte alles machen. Und Gott hat ihm gesagt, pass mal auf, mach mir viele, viele Dinge. Und dazwischen hat ihm gesagt, pass mal auf, du machst mir einen Leuchter. Wie viele Arme hat der? Ich mache eine Behauptung. Und jeder darf kontrollieren später. Die Bibel spricht immer prophetisch. Und was sagte uns Gott durch den Leuchter? Offenbarung 1, was sagt dort? Jetzt stelle ich eine andere Frage. Sind wir sicher, so wie ihr am Anfang gesagt habt, dass das Wort Gottes ist und nicht so viele Menschen daran gewurschtelt haben und das wissen wir nicht mehr, ob das stimmt oder nicht mehr. Diese Aussage hört ihr immer wieder, oder? Sind wir sicher, dass das Wort Gottes so geblieben ist? Ich habe euch über den Leuchter gesprochen und wenn ihr in Kapitel 25 aufs zweiten Buch Mose liest, dann stellt ihr fest, dort wird gesagt, pass mal auf, mach mir das und du machst mir Knospen, machst mir Blumen und Becherchen. Und hat jemand sich die Mühe gemacht zu zählen, wie viele solche Dinge auf dem Leuchter sind? Wenn wir zählen, auf den ersten vier Armen finden wir 39, auf den letzten drei 27. 39 plus 27 macht 66. Macht jemand die Verbindung? Wo? In der Bibel. Genau 39 in dem Alten Testament, 27 in dem Neuen Testament. Das heißt, Gott hat uns schon bei dem dritten Buch, die geschrieben worden ist, Hiob, Genesis, Exodus, zweiten Buch Mose, bei dem dritten Buch hat Gott schon uns gesagt, pass mal auf, Cornel, letztes Produkt wird 66 Bücher haben, 39 in dem Alten Testament, 27 im Neuen Testament. Es ist für mich sehr erfüllend, sehr ergreifend zu wissen, aha, Gott hat mir, ich muss nicht zweifeln, dass die Bibel so wie es ist, richtig ist. Und jetzt kommen wir zu unserem Thema. Und dafür möchte ich hier ein Gedicht erwähnen, die vor 223 Jahren geschrieben worden ist von einem berühmten Dichter, wir sagen Deutscher, eigentlich war er kein Deutscher, war ein Hebräer, Friedrich Schiller, und der schrieb im Jahre 1798 ein berühmtes Gedicht, Die Bürgschaft. Wohl wahrscheinlich die meisten von euch habt ihr in der Schule von diesem Gedicht gelehrt und es ist gut bekannt. Wir haben zwei Personen, die Hauptpersonen sind. Es ist die Rede von Damon, der eigentlich Syrakus und Sizilien von dem Dionysos, der Tyrannen befreien möchte. Er ist erwischt und er müsste erklären, warum er ein Dolch dabei gehabt hat. Selbstverständlich, er sagt, er ist ein Mann des Wortes und der sagt die Wahrheit immer. Und er sagt, ja, ich wollte das Volk von dem Tyrannen befreien. Und dann wird ihm gesagt, dann musst du auf dem Kreuz dein Leben bezahlen. Und Damon verlangt von dem König, bitte, meine Schwester ist noch nicht verheiratet, ich möchte sie an diese Feier noch begleiten. Gib mir 3 Tage. Und die Frage stellt sich ja, wie soll das geschehen? Aber Damon hat gleich eine Offerte parat, nämlich er sagt, ich lasse meinen Freund als Bürger für mich hier. Wenn er ich nicht kommen sollte, wird er auf dem Kreuz sterben. Gut, ihr kennt die Geschichte, es sind 20 Strophen, eine schöner wie die andere. Und der Weg ist schwer, nach Hause zu kommen. Dann geschieht alles, was geschehen sollte. Dann tritt er den Weg zurück an. Und auf dem Weg zurück ist alles los. Wasser und Feuer, die Räuber sind da. Alles spielt dagegen und der kämpft mit der Zeit und riskiert sein Leben schon jetzt in dem ganz, ganz trüben Wasser zu springen. Aber er schafft und als er in die Nähe von Syrakus ist, kommt jemand ihm entgegen und sagt, ja, warum kommst du noch zurück? Lauf um dein Leben, dein Freund wird sowieso exekutiert. Aber der kann sowas nicht akzeptieren. Er läuft mit all seinen Kräften voran und als die letzten Trompeten erschallen, um das Ganze beginnen zu lassen, kommt er dort in der Markt und auf dem Platz dort sind viele Menschen versammelt und irgendwo in die Menge kommt er rein und als sie anfangen wollen, schreit er ganz laut, nicht er, sondern ich bin derjenige, der sterben muss. Und dann, das Ganze endet ganz schön. Der König ist erstaunt, dass so eine Freundschaft existiert, dass so viel Ehre existiert und blicket sie lange verwundert an. Darauf spricht er, es ist euch gelungen, ihr habt das Herz mir bezwungen. Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn, so nehmet auch mich zum Genossen an. Ich sei, gewährt mir die Bitte in eurem Bunde der Dritte. Mit Sicherheit, auch wenn wir nur von dem Kunst da reden, ein wunderschönes Gedicht. Aber ich denke, dass er ein klein bisschen tiefer gedacht hat. Und ich möchte euch eine andere Geschichte erzählen. Ich habe gesagt, die Bibel spricht immer prophetisch. Und vielleicht eine oder andere wird nicht direkt die Prophetie hier sehen. Man kann überall die Prophetie entdecken. Die ist überall in der Bibel. Ich lade euch ein, dass wir den ersten Buch Mose, Kapitel 22, ab Vers 1 aufschlagen und lesen. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Mit wem haben wir zu tun? Gott spricht mit seinem Knecht Abraham. mit seinem Diener Abraham, der weggefahren ist von Mesopotamien, der Vertrauen hat auf das Wort Gottes, ich werde dir ein Land geben, wo Milch und Honig fließt. Deine Nachkommenschaft wird wie Sand am Meer, wie Sterne im Himmel. Alles fantastisch. Und er kommt mit einem ganzen Schar aus seiner Familie bis Haran. Weiß jemand, wie Haran übersetzt ist in Deutsch? Kreuz oder Kreuzung. Und wenn wir schauen, dort trennen sich die Wege von den meisten Leuten aus der Familie. Und Abraham geht weiter mit seinem Neffe, mit Lot. Gut, wir kennen die Geschichte von Abraham. Und Abraham hat viele schöne und weniger schöne Erfahrungen. Abraham hat auch Fehler gemacht. Aber hier haben wir ein Bild, die prophetisch ist. Warum prophetisch? Weil Gott eine Lösung braucht. Und da kehren wir ein klein bisschen zurück. Wir wissen nicht, wie lange, weil die Bibel sagt uns nicht zeitlich, wie lange vorher das passierte. Aber stellen wir fest, dass jemand, der schön war, der klug war, der intelligent war, der begabt war, der fähig war, der angesetzt ist als die höchste Persönlichkeit im Himmel nach Gott, in dem erschien etwas, die wir nennen, die Geheimnis der Sünde. Wir können das nicht erklären. Wie kann sein, dass der Beste, der Klügste, der Schönste, der Fähigste, der alles zur Verfügung hat, nichts gibt es größer als er, trotzdem so einen Gedanke hegt. Und wenn wir heutzutage schauen, stellen wir fest, dass unsere Menschheit genau auf dem gleichen Prinzip beruht. Jeder will den anderen überholen. Und sagen wir, Emulation ist gut für die Gesellschaft, so kommen wir zu guten Resultaten. Bis zu einem bestimmten Punkt stimmt das. Aber ist das eigentlich, was Gott wollte? Schauen wir, was passierte. Hier war auf einer Seite Luziferus mit einem Drittel der Engel, auf die andere Seite Gott mit zwei Drittel von Engeln. Und stellte sich die Frage, wer hat Recht? Siehe, nachdem wir die Bibel gelesen haben, wir wissen, Gott hat Recht gehabt. Aber damals, wie konnte Gott beweisen, dass er Recht hat? Ich erwähne diese Geschichte oft bei Evangelisationen und nicht einmal ist mir passiert, dass jemand zu mir kommt und sagt, Bruder Dengel, warum hat Gott den Satan nicht kürzer gemacht mit einem Kopf, als das passierte? Dann hätten wir alles, was wir heute erleben, nicht mehr gehabt. Vielleicht leicht formuliert. Aber wäre das möglich gewesen? Physikalisch schon. Gott war stärker immer und ist stärker als der Luziferus. Er hätte ihn töten können, aber es ist nicht sein Stil. Was hätten die 33% der Engel, die auf seiner Seite, auf der Seite vom Satan sich gestellt haben, was hätten sie gedacht? Sie hätten festgestellt, Jahwe ist stärker. Hätten sie auch festgestellt, Jahwe ist Liebe? Das wäre ein klein bisschen problematisch. Denken wir auch an die anderen zwei Drittel. Vielleicht waren nicht alle so ganz überzeugt. Aber sie haben gedacht, wir bleiben bei Gott. Den kennen wir von Ewigkeit. Was hätten sie gedacht? Genau das gleiche Problem. Und Gott hatte ein Problem. Wisst ihr, was für ein Problem Gott hatte? Er hatte niemanden dabei, die ihn verstehen konnte als Vater. Weil, wer war Luziferus ihm gegenüber? Sein Sohn. Wer waren die Engel ihm gegenüber? Seine Kinder. Habt ihr gemerkt, es gibt in dieser Welt auch manchmal so, dass die Kinder nicht gerade das machen, was die Eltern wollen. Und manche gehen auf so schiefe Wege, Klammer Breivik zum Beispiel, dass du als Vater oder Mutter verzweifelt bist. Aber habt ihr etwas gemerkt? In meisten Fällen, und das nenne ich positiv, beim Breivik war nicht so positiv. Sein Vater hat gesagt, lieber hättest du die nie geboren würdest. Habt ihr gemerkt, wenn Kinder in Gefängnis kommen, dass die einzigen Menschen vielleicht, die sie noch nachhalten, sind die Eltern. Nur diejenigen, Mutter und Vater, verstehen irgendwie, ist das zu verstehen? Wenn jemand, weiß ich, wie viele Menschen getötet hat, ist das zu verstehen? Sicher ist nicht zu verstehen. Aber ein Muttersherz, ihr habt gerade Muttertag gehabt. Ich kann euch viele Geschichten über Mütter, die sich geopfert haben für ihre Kinder. Ein Mutterherz lässt nicht die Hoffnung weg. Auch wenn das Kind 50 Jahre Gefängnis bekommen hat, die träumt noch und hofft noch, dass er ein anständiger Mensch wird und frei wird von dem Gefängnis. Und das ist richtig so. Ist ein klein bisschen, ein kleines Bild, genauso wie Gott denkt. Gott sieht uns, wie wir sind. Ich weiß nicht, wie viele Jahre Gefängnis wir bekommen hätten. Aber Gott hat noch Hoffnung. Gott schaut mich an und schaut dich an. Und auch wenn alle Kräfte rumherum sagen, von dem machst du gar nichts. Habt ihr Menschen gehört, die sagen, mit mir könnt ihr sowieso nichts mehr anfangen. Ich bin so verdorben. Menschen, die verzweifelt sind, die überhaupt keine Hoffnung mehr haben, die denken, alles ist verloren. Aber Gott hat seine Hoffnung nicht verloren. Und Gott brauchte jemanden, der ihn von dieser Position verstehen konnte. Und darum sagt er, wir machen Menschen nach Bilde Gottes. Und dieses Mensch hat etwas Wunderbares in Liebe. Zwei Menschen haben die Fähigkeit und die Möglichkeit von Gott gegeben, Kinder zu bekommen. Ich bin einer, der mit den Kindern immer zurechtkam und auch heute habe ich kein Problem mit den Kindern. Die kommen gerne zu mir und ich zu den Kindern auch. Aber muss ich euch etwas verraten? Ich habe die Kinder auch, bevor ich selber Kinder gehabt habe, lieb gehabt. Aber als ich damals in Rumänien, es war ein Wintertag und mein Sohn war am Freitagabend, am Sabbatanfang geboren. Und in der Früh, bevor ich in die Gemeinde ging, bin ich an dem Krankenhaus vorbeigegangen. Und meine Frau, wir dürfen nicht ins Krankenhaus rein. Meine Frau kam am Fenster und zeigte mir so und sagte, was ich nie vergessen werde. Papi, der ist unser. Den Satz. In diesem Saal können nur diejenigen verstehen, die selber Kinder haben. Alle Kinder sind süß, alle Kinder sind schön. Aber meiner ist etwas Besonderes. Und genauso zwei Jahre später, als unsere Tochter geboren war. Das ist das, was uns fähig macht, Gott zu verstehen, was bedeutet, wenn ein Kind von dir auf schiefe Wege geht und nicht mehr zurück will. Und ich bin überzeugt, jede gesunde Mutter und jeder gesunde Vater wird nie aufhören, für seinen Sohn zu kämpfen und für seine Tochter zu kämpfen, dass sie den richtigen Weg einschlagen. Das ist das Schönste. Und darum brauchte Gott Zeugen, Menschen nach seinem Bilden, die für ihn in die Ewigkeit bezeugen können, was läuft. Und interessant, wir lesen in der Bibel, dass plötzlich in dem Psalmen steht geschrieben, heute habe ich dich geboren. Jetzt stelle ich eine Frage. Ist Jesus von Ewigkeit? Oder ist irgendwann geboren? Ist Jesus von Ewigkeit? Dann wie sagt Gott, heute habe ich dich geboren. Was bedeutet das? Vielleicht einer oder andere von euch hat gedacht, Mensch, das könnte sein, dass er in Bethlehem geboren ist. Es ist nicht. Ellen White erklärt uns ein klein bisschen ausführlicher, wobei auch in der Bibel enthalten ist, aber ist so bildlich vorgestellt, dass wir oft nicht verstehen. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass Jesus 3 Tage nach dem Schrift im Grab sein musste? Ja? Habt ihr einen Text aus dem Alten Testament, weil Jesus... Jesus wirft den Jünger vor, Unkenntnis bei dem Kapitel. Er erwartet von denen, dass sie wissen, dass 3 Tage später er aufersteht. Wo ist die Prophezeiung in dem Alten Testament, die darüber spricht? Weiß jemand? Genau. Habt ihr in Jona gelesen, das ist ein Sinnbild für Jesus Christus, für den Sohn Gottes? Habt ihr das gelesen? Habt ihr nicht das gelesen? Aber die Bibel ist typologisch und wir müssen zwischen die Zeilen verstehen, worum es geht, weil das ist das Wichtigste, was in der Bibel steht. Nicht nur die Geschichte. Wenn ich die Geschichte von Jona lese, dann hat das nur eine Randbemerkung in Bezug auf die Ninive. Aber da reden wir über eine Prophezeiung und Gott erwartete von ihnen zu wissen, 3 Tage. Die haben nicht kapiert. Es ist recht, dass wir, als ich die Adventgemeinde, ich komme nicht von einem adventistischen Haus, als ich in die Gemeinde kam, habe ich gedacht, Mensch, die Adventisten wissen alles. Was die wissen, es ist fantastisch. Jetzt bin ich über 44 Jahre in dieser Gemeinde, stelle ich immer wieder fest und vergib mir den Ausdruck. Umso mehr ich lese, desto doffer erscheine ich mir. Klingt ein bisschen brutal, oder? Aber ich sage euch, mindestens für mich ist es wahr. Warum? Es ist so viel zu wissen, nicht nur, ich lasse die Welt mit allen wissenschaftlichen Ereignissen, die wir haben. Ich rede nur von der Bibel. Es sind so viele Dinge zu lernen, dass wir nicht einmal fähig sind. Und darum schreibt Ellen White, dass wir in die Ewigkeit immer weiter lernen. Und wir werden nicht langweilig, uns wird nicht langweilig sein, alles zu lernen, was Gott uns zu belehren hat. Schauen wir ein klein bisschen weiter, weil die Zeit geht schnell voran. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaac, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Habt ihr die Formulierung gemerkt? Punkt 1. Wie ist das? Kennt Abraham seinen Gott? Und ist es möglich, dass dieser Gott von ihm etwas verlangt, was er sagt, diejenigen, die ihre Kinder durch Feuer bringen, die sind ein Gräuel. Merkt euch den Begriff. Gräuel in der Bibel ist was Gewaltiges. Das muss verschwinden. Wenn ihr den Wort Gräuel in der Bibel findet, das muss immer ausgerottet werden. Und er kennt die Stimme. Wie viel Mal hat Gott zu ihm gesagt, hier? Wie viel Mal? Ein einziges Mal. Und wir lesen in den Geisterweissagungen, Ellen White schreibt in Patriarchen und Propheten, dass Abraham den ganzen Weg 3 Tage gebetet hat, 3 Tage ist auch nicht von ungefähr, ist auch prophetisch, 3 Tage gebetet hat, dass Gott ihm noch einmal bestätigt. Er wusste, es ist seine Stimme, aber doch die Botschaft ist so verrückt, ist so nicht zu verstehen. Und geht dort zu dem Berg Moria. Moria können wir auch so übersetzen, von Herrn ersehen. Wofür war ersehen, diese Moria? Ihr seid Kenner der Bibel, oder? Komm. Sag laut. Wenn ich richtig gehört habe, hast du richtig gesagt. Aber sag laut. Sündenvergebung. Aber was ist Moria? Was wurde auf Berg Moria gemacht? Gebaut. Was wurde dort? Der Tempel von Salomo ist dort. Schaut ihr, die Weisheit Gottes ist so, so unschätzbar, dass er alles offenbart. Er weiß, dort wird es sein. Und bringe ihn dort als Brandopfer. Was sollte diese Brandopfer versinnbilden? Habt ihr bemerkt, wir haben gesprochen über Jesus, dass er einmal geboren ist und ich habe die Geschichte nicht zu Ende geführt. Wann wurde er geboren? Ellen White schreibt uns, dass die drei sich zusammengestellt haben und die haben beraten. Und vielleicht habt ihr auch gelesen, dass der Satan, der Luziferus, erböst war, dass er bei diesem Besprechung nicht eingeladen worden ist. Hat jemand von euch das gelesen? Ja, okay. Er war böse. Was wurde bei dieser Begebenheit beschlossen? Weiß jemand? Frage ich anders. Erlösungsplan, dankeschön. Wann wurde der Erlösungsplan gemacht? Die Bibel verrät uns. Wir existierten noch nicht. Wenn wir die Bibel lesen, denken wir sehr egoistisch und denken wir in erster Reihe nur an uns, weil das die Rettung von Menschen ergibt. Aber es ist nicht nur so viel. In erster Reihe wird die Wahrheit Gottes wiederhergestellt, wird die Schuld vom Satan bewiesen und dann die Erlösung der Menschen. Ja, sicher, wir schauen das, die Bibel an von unserem Gesichtspunkt, weil was interessiert uns in erster Reihe? Unsere Erlösung. Ja? Und dort, wo Gott ihm zeigen sollte. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an dem Ort, den ihm Gott genannt habe. Habt ihr bemerkt, mit wem geht er mit? Mit seinem Sohn Isaac. Und habt ihr gemerkt in dem vorigen Vers, was geschrieben steht? Dein einzigen Sohn. Hat er nur einen Sohn? Wie schaut aus? Ihr kennt die Bibel. Hat Abraham nur einen Sohn? Hatte mehrere mit der Zeit, aber zu dem Zeit hatte er schon zwei. Und wer war der Erste? Ismael. Geschwister, kennt ihr, sagt euch der Name Erich von Däniken etwas? Ja. Als ich jung war, war sein Buch Non Plus Ultra. Erich von Däniken, der ist, heute gibt niemand mehr, ist ein alter Mann, in der Schweiz, gibt niemand mehr etwas auf ihm. Aber damals, weiß jemand, wie das Buch geheißen hat? Erinnerungen über die Zukunft. Klingt so fantastisch, oder? Erinnerungen über die Zukunft. Und im Grunde genommen, ich habe mir an diese Begebenheit erinnert, dass Gott eigentlich Erinnerungen über die Zukunft gibt. Wir werden gleich auch merken, warum. Die Bibel ist Variationen auf das gleiche Thema. Und das Thema ist, die Sünde ist erschienen im Universum, die Sünde muss verschwinden, der Mensch ist gefallen und das was wir als Schrift haben hier, ist das, was in unsere oder uns in erster Reihe betrifft und interessiert. Ja? Vielleicht gibt es vom Gott viel mehr, aber das ist das, was uns in erster Reihe interessiert. Und habt ihr bemerkt, es sagt ihm, dein einzigen Sohn, er hatte einen 13-jährigen Sohn, als Isaac geboren war. Und hier könnt ihr das typologische Bild sehen. Wer ist diejenige, der das animiert hat, etwas falsch zu machen? Wer hat das animiert? Wer hat ihn die Wege geleitet? Sarah, ne? Die Frau. Was symbolisiert die Frau in der Bibel? Die Gemeinde. Merkt euch was. Die Gemeinde ist auch gelobt, aber die Gemeinde hat auch viele Dummheiten gemacht. Und die Gemeinde ruft eine andere Gemeinde. Und ihr habt auch noch ein Bild in der Bibel, wo steht geschrieben, 10 Frauen werden für einen Mann kämpfen. Habt ihr das gelesen? Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn ihr morgen in eine andere Gemeinde geht, ich bin oft auch bei der Baptisten oder anderen Gemeinden zu Predigt, die kämpfen auch für den gleichen Herr. Aber auf einen anderen Weg, auf einen anderen Art. 10 Frauen werden, ist eine symbolische Zahl, kämpfen für den Mann. Das sind Bilder, die Bibel uns verrät und die, muss ich ehrlich sagen, ich habe auch Jahrzehnte gebraucht, bis ich das in der Bibel wirklich entdeckt habe. Es ist fantastisch, was die Bibel sagt. Schauen wir ein klein bisschen weiter. Hier wäre, aber die Zeit ist zuvor geschritten, noch zu erklären, warum 3 Personen mit ihm gegangen sind. Könnt ihr euch, bevor Jesus gestorben ist, wie viele Personen sind mit ihm auf den Berg gegangen? Auch 3 Personen. Okay, wolltest du was sagen? Ah. Okay, gehen wir ein bisschen weiter. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Woher kannte er den Ort? Gott hat ihm das offenbart. Und er wusste, wo er hin muss. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Ist der Abraham ein Lügner? Was meint ihr? Hat er die Wahrheit gesagt oder hat er gelogen? Was meint ihr? Menschlich gesehen hat er gelogen. Was wollte er dort machen auf dem Berg? Sein Sohn opfern. Wie sagt er dann kehren wir zurück bei euch. Merkt ihr was? Gott gibt Prophetie. Und es gibt ein paar Plätze in der Bibel, vielleicht mehrere, ich habe nur ein paar entdeckt. Aber es sind ein paar Plätze in der Bibel, wo Gott seine Leute irgendwie, wie soll ich formulieren, dass das nicht falsch klingt, so hinführt, dass sie nicht anders formulieren. Ich gebe euch ein Beispiel. Kennt ihr den Petrus? Er sagt, also haben wir das prophetische Wort, an dem ihr gut tut, dass ihr glaubt. Bis wann? Was glaubte Petrus zur damaligen Zeit? Genauso wie Paulus dachte er, der Herr wird kommen und wir müssen nicht einmal sterben. Dachte er so? Wir haben Beweise in der Bibel. Und was sagt er, wenn er formuliert diese Prophetie? Bis der Morgenstern? Wo? In eure Herzen. Das ist die Wahrheit, was die Bibel für uns alle gültig macht. Weil der Herr, Morgenstern, ja? muss hier in meinem Herzen in erster Reihe erscheinen. Wenn er kommt, kommt, das ist eine geschichtliche Sache. Aber merkt ihr, Geschwister, wenn es unbedingt nötig ist, formuliert dort oder inspiriert Gott seinen Knecht, dass er so richtig formuliert, vielleicht gegen seinem Gedanken der Moment. Ja. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinem Sohn Isaac. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Habt ihr die Prophetie in diesem Text entdeckt? Wo ist die Prophetie? Ich lese noch einmal. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte auf seinen Sohn Isaac. Wer hat das Holz getragen? Auf Golgatha. Aha. Merkt ihr, Geschwister, das ist die Prophetie. Wir reden von das, was in den Himmel geschah. Wir haben einen Kampf zwischen Gott mit seinem Sohn gegen den Luziferus und wir haben in der Geschichte von Abraham ein Kampf zwischen Abraham der Zweite, das wäre eine Predigt für sich, Abraham und Abraham, ja, da sind zwei Bedeutungen, die ganz, ganz besondere Bedeutung haben in die Geschichte der, oder der Heil der Universum, weil symbolisiert Gott in erste und in die zweite Phase. Und hier haben wir Abraham, Entschuldigung, wir haben den Abraham, der mit seinem Sohn hier auf dem Tour ist, dort die Prophetie zu erfüllen. Dann haben wir das als Sinnbild und dann haben wir als Prophetie gleichzeitig für das, was in die Zukunft geschehen sollte. Dass eines Tages Jesus Christus auf Golgatha geht, am Datum 14. Nisan und dort auf Golgatha sterben wird. Merkt ihr, ist alles ganz genau formuliert in der Bibel und es ist nichts von ungefähr. Und die Prophezeiung in dieser Vers ist, er bekam das Holz zu tragen. Gehen wir ein bisschen weiter. Da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham. Mein Vater, Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer, das Holz. Wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Wo ist das Lamm zum Brandopfer? Geschwister, ich komme wieder zurück an das, was in dem Himmel passierte. Als Gott sagte, heute habe ich dich geboren. Was beschloss Gott dort beim Erlösungsplan? Er beschloss Folgendes. Ich bin der Vater, du bist der Sohn und er ist der Heilige Geist. Und jeder bekommt, wir wissen, Jesus und der Vater sind gleich, oder? Sind egal, oder? Oder sind nicht egal? Was meint ihr? Seid ihr unsicher, oder? Die Bibel sagt uns, dass eins sind, okay? Aber wie schaut aus in Kapitel 14 und 15 aus Johannes? Sind noch eins? Der Vater, der Sohn sagt, zum Beispiel, wenn ich rede nicht von mir, sondern von dem, von das, was mir der Vater gibt, oder? Steht geschrieben. Was sagt Jesus über das, was der Heilige Geist sagt? Von wem spricht der Heilige Geist? Von mir. Ist hier Egalität? Oder ist eine klare Hierarchie? Und in Deutsch kann man gut antworten, weil oft kriege ich, wenn ich sowas bespreche, kriege ich die Frage, ja, Bruder Dengel, aber wie ist das richtig dann? Sind sie gleich oder sind sie nicht gleich? Und in Deutsch kann man gut antworten. Jein. Ja, es sind zwei Phasen. Solange die Sünde nicht existierte, brauchte Gott diese Lösung nicht. Aber wie wird Jesus Christus von Paulus, ist der einzige Schreiber aus der Bibel, wie wird er genannt? Der zweite? Adam. Ja? Und wenn wir lesen in dem Buch das Leben Jesu, schreibt Ellen White und sagt uns, dass Jesus übernahm einen Körper, der 4000 Jahre Sünde auf sich getragen hat und einen Charakter wie, hat jemand gelesen, habt ihr wohl wahrscheinlich alle. Ich nehme an, dass alle das Buch gelesen habt. Aber wie steht dort geschrieben? Kann sich jemand erinnern? Wie Adam, ein Charakter wie Adam, vor dem Sündenfall. Ja? Gut, das wäre eine Predigt für sich. Gehen wir weiter. Jetzt kommen sie dort. Der Sohn stellt die Frage. Und damals hat er gesagt, ich habe dich heute geboren. In dem Sinn, dass bis jetzt nicht unbedingt der Sohn war, aber jetzt haben wir Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Sohn übernahm das Gehorsam bis zum Kreuze, sagt Paulus in Philipperbrief, bis zum Kreuze, er gehorchte das, was der Vater sagte. Ihr könnt auch gut erinnern, in Gethsemane, sagte Jesus, wenn es möglich ist, das möchte ich nicht trinken. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Wir haben hier noch etwas zu bedenken. Weil oft kriegen wir in dieser Welt ein Bild vom Gott und von dem Sohn, die ganz verschieden ist. Der Sohn ist der Liebevolle, der wegen die Brutalität des Vaters unbedingt sterben muss. Aber der Vater ist schlimm. Nur weil er so schlimm und so genau ist, darum muss der Sohn sterben. Jesus ist super, der Vater, naja, müssen wir ihn akzeptieren. Ist das Bild der Bibel? Unter keinen Umständen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er, meine Geschwister, als ich jung war, war eine Geschichte, ich weiß nicht, ob es in Deutsch gibt, Sunlight von June Strong. Es ist eine Geschichte so auf dem letzten Ereignisse der Welt. Und wird dort über eine junge Dame gesprochen, die zum Glauben findet. Und sie ist geschieden. Sie hat nur eine Tochter, 9 Jahre alt. Und in dieser Zeit, als sie zu der Gemeinde finden sollte, passiert etwas Grausames. Ein Bus erfasst ihre Tochter und die Tochter stirbt in diesem Unfall. Und sie stellt eine Frage, die ich auch stellen würde. Wo war Gott, als der Bus meine Tochter erfasst hat? Habt ihr solche verzweifelte Menschen gesehen? Die nicht verstehen können, wo war Gott, als mir das oder jenes passierte? Die Antwort in dem Buch, dort wo er war, als sein Sohn auf dem Kreuz war. Hat jemand gelesen, wo der Vater war, als der Sohn auf dem Kreuz war? Stand hinter dem Kreuz. Und trotzdem sagte der Sohn, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir sehen ein Bild. Und der Vater kann mit der Sünde, dort auf dem Kreuz ist nicht nur Jesus Christus, ist die ganze Sünde, ist meine und deine Sünde. Und Gott kann mit der Sünde nicht zusammenbleiben. Darum sie sind getrennt, obwohl sie sehr nah sind. Die Lösung der Sünde hat nicht Jesus allein erledigt, sondern die Gottheit insgesamt. Oft denken wir, und jetzt frage ich eine doofe Frage. Wie viele von euch seid ihr Eltern? Wie viele von euch haben Kinder? Wenn jemand komme, ad absurdum heute, und sagen würde, entweder du oder dein Sohn, was antwortest du? Ich habe auch nicht zu überlegen bei so einer dummen Frage. Ich bin jederzeit, brauche ich nicht zu denken, nicht zu überlegen, nicht zu planen, brauche ich gar nichts. Wenn so eine dumme Frage kommt, sage ich sofort ich. Und ich sage noch dazu, jeder gesunde Vater und jede gesunde Mutter würde genauso antworten. Und so ist unser Vater im Himmel. Darum mache ich eine Behauptung heute Morgen, nämlich die Rolle des Vaters. Nicht um etwas zu verringern von das, was Jesus für uns getan hat. Aber die Rolle des Vaters war noch schwerer als die Rolle Jesus. Gehen wir ein bisschen weiter. Kam die Frage, was für eine Frage ist das? Wo ist das Lamm? Wer fragt? Dein lieber Sohn. Wenn dein Sohn fragen würde, ich habe ein ganz, ganz leichtes Bild. Wir sind 1986 aus Rumänien weggeflohen. Und die Kinder sind gewachsen, mehr mit der Roma als mit uns. Und mein Sohn war so knapp 7. Und wir kamen von irgendwo von der Reise und wir wussten, eine halbe Stunde später steigen wir in ein Auto und fahren wir an der Grenze. Und mein Sohn steht auf um 4 Uhr in der Früh. Ich nahm ihn in den Armen, habe ihn geküsst. Wisst ihr, was er mich gefragt hat? Daddy, es war im November. Ihr habt gesagt, wenn der Winter kommt, seid ihr immer daheim. So war unser Programm meistens. Und ich wusste, was ich im Kopf habe. Ich habe ihm nicht geantwortet. Ich habe ihn geküsst, habe ihn im Bett gelegt und dann habe ich geheult. Weil ich wusste, was ich vorhabe. Und dass ich eine Zeit lang, und es waren 2 Jahre und 5 Tage, die ich die Kinder nicht gesehen habe. Es war grausam. Aber wisst ihr was? Musste er groß werden, um etwas zu klären. Er war immer deutlich erwachsener als sein Alter. Aber selbstverständlich habe ich ihm nicht gesagt, Papi, ich und die Mami, wir gehen jetzt zur Grenze und werden über die Grenze fliehen und so weiter und so fort. Habe ich nicht. Ich habe nicht Vertrauen gehabt. Das Kind ist Kind und kann etwas verraten. Habe ich ihm nicht gesagt. Aber das war für ihn das grausamste Moment seines Lebens. Später habe ich erfahren, er hat gesagt, mein Papi lügt nie. Und jetzt, sein Papi hat ihn belogen, hat ihm die Wahrheit nicht gesagt. Musste er erwachsen werden, um das irgendwie zu verarbeiten. Es war eine Katastrophe für das Kind, zu erfahren, dass der, in dem er so viel Vertrauen gesteckt habe, nicht so gehandelt hat, wie es sein sollte. Kommen wir zum Schluss. Und Abraham antwortete, mein Sohn, Entschuldigung, mein Sohn, und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Oder in die tiefere Übersetzung aus Hebräisch ist, ersehen. Genauso wie den Platz ersehen sollte, ist der gleiche Verb auch hier gebraucht und wird ersehen. Wir wissen die Geschichte. Und wir lesen weiter. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaac und legte ihn auf dem Altar oben auf das Holz. Weiß jemand, wie alt Abraham war? Er war 120. Wie alt war der Sohn dann? 20, oder? Jetzt frage ich euch, wer meint ihr, dass stärker ist in dem Fall? Physisch gesehen. Unser Sohn und auch unsere Tochter, die lieben das Meer. Wir waren seit er 3,5 war, waren wir am Meer und dann ist kein Jahr vergangen, ohne mit ihnen am Meer zu gehen. Und wir haben viel getobt und gespielt. Ich bin auch ein erwachsenes Kind, auch jetzt. Und wir haben gespielt im Wasser. Und was machst du im Wasser? Da kämpfst du. Und selbstverständlich, ich war stärker. Aber ich habe ihn manchmal gelassen, den Gefühl zu haben, dass er mich auch besiegen kann. Und die Jahre sind vergangen. Aber der Brauch blieb. Und er war 15, 16. Und wir spielten das Gleiche noch weiter. Aber wisst ihr was? Da haben wir nur die Rolle getauscht. Da hat er mich ab und zu gelassen, dass ich auch einmal ihn besiegen kann. So ist der Fall auch hier. Isaac wäre viel stärker gewesen. Isaac hätte sich widersetzen können, hätte gesagt, Papi, du bist verkalkt. Was ist mit dir los? Wenn ich schlimmer gewesen wäre. Aber nein, und das lesen wir in Patriarchen und Propheten, dass Isaac so eine Erziehung bekommen hat, dass er vollkommen gehorsam war. Und es war ein Sinnbild für Jesus Christus, was für eine Gehorsam hat Jesus zum Tage gelegt, dass er bis zum Tode gehorcht hat. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinem Sohn zu schlachten. Er war bereit. Er hatte andere, leichtere Prüfungen nicht bestanden. Er lügte in Ägypten, lügte in dem Fremde. Er hat viele Fehler gemacht. Aber jetzt, wie hat angefangen der Text? Prüfte Gott Abraham. Merkt ihr? Gott spricht uns über verschiedene Ebenen des Lebens und der Verständnis, obwohl da eine große Prophezeiung kommt. Da rief ihm der Engel, der Herr vom Himmel her, zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Wisst ihr, was in den Himmel in dem Moment passierte? Gott sagte dem Engel und dem ganzen Universum, es gibt einen Plan. Es gibt einen Plan. Aber die wussten nicht, wie der Plan aussah. Und der Geist der Weissagung sagt uns, als sie das gesehen haben, die haben mitgezittert. Die haben auch nicht verstanden, wie kann Gott von Abraham sowas verlangen. Und als das passierte, dann haben sie so eine Offenbarung. Hat jemand den Bruder Knott gekannt? Harald Knott. Er war lange Zeit in der Schweiz. Und sein Sohn war klein und Schweiz ist Schweiz. Viele schöne Straßen und die fuhren zusammen und der Sohn sah so einen großen Berg vor sich und fragte den Vater, ja, wie machen wir? Und der Vater lächelte, aber sagte nicht. Ein paar Minuten später kam so ein Tunnel und der Sohn war so 5,5, 6. Sagte, aha, genau das passierte auch in den Himmel. Aha, so passiert. Liebe Geschwister, es ist an der Zeit gekommen. Auch wenn wir viele Sachen aus der Bibel noch nicht verstehen. Ich bin auch nicht bei euch gekommen mit dem Bürde auf mich zu sagen, ich weiß alles, ich weiß es nicht alles. Es fällt mir viel an Kenntnis aus der Bibel. Aber oft kommt so. So eine Offenbarung, so ein Tunnel, durch den ich darf, weil Gott das vorbereitet hat. Und dann zum Schluss, da erhob Abraham seine Augen und schaute und siehe, da war hinter ihm ein Widder. Oh, das Opfer. Das ist das Lamm Gottes, die die Weltsünde trägt. Liebe Geschwister, kehren wir zurück an unseren Friedrich Schiller. Der Mann kämpft und kämpft und kämpft, dass sein Freund nicht stirbt. Und im Grunde genommen, vor 2000 Jahren am Golgotha oder auf Golgotha, hätte ich oder du oder die damals gelebt haben, laufen müssen und schreien, nicht er, sondern ich. Habt ihr in der Bibel so einen Bericht gelesen? Dass irgendeiner gelaufen ist und gesagt hätte, nein, nicht er. Wäre berechtigt? Wäre korrekt, dass meine Wenigkeit, wenn ich damals gelebt hätte, dort laufen sollte und sagen, Mensch, es ist nicht korrekt. Ist vollkommen falsch. Und so ist das. Es ist inkorrekt, menschlich gesehen. Aber, liebe Geschwister, ihn ist die einzige Lösung. Und diese Lösung haben wir in dieser Menschheit so oft gehört, dass wir so hartnäckig geworden sind, dass uns überhaupt nicht mehr. Ja? Schauen wir ein. Ich kann mir erinnern, ich war Kind, 12, 13, 14 Jahre, habe ich das Film Love Story gesehen. Vielleicht habt ihr auch Love Story. Eine Geschichte über. Und ich habe den Kommentar im Voraus gehört, beim Love Story wird man weinen. Und ich habe auch geweint. Es ist eine Geschichte von einer jungen Dame mit einem Hockeyspieler, die sich lieben, sie erkrankt, sie wollen heiraten, die haben viele Probleme. Sie ist eine sehr arme, er ist aus einer ganz reichen Familie. Gut, die wollen heiraten, die Eltern sind nicht einverstanden. Und sein Kampf, seine krebserkrankte Freundin zu retten. Und es ist bewegend. Und bei diesem Film haben viele Menschen geweint. Aber die meisten Christen heutzutage weinen nicht mehr, wenn sie hören, dass Jesus Christus für sie gestorben ist. Beeinflusst uns nicht mehr. Wir haben die Geschichte so oft gehört, dass unser Herz so hart geworden ist, dass wir nicht mehr sowas zulassen. Habt ihr den Psalm 126 gelesen? Wisst ihr, wie dort formuliert wird in dem ersten Vers? Wer seht mit Tränen, wird mit Jubeln die Ernte zusammenbringen. Liebe Geschwister, ich rede nicht über Masken, ich rede nicht über Corona, ich rede nicht über das, was wir erleben, aber ich kann euch etwas sagen, was mein Gefühl ist. Wir sind sehr nah an den letzten Strich. Liebe Geschwister, habe ich den Mumm, habe ich die Kraft, habe ich den Mut, meinem Geschwister, meinem Freunde, meinen Nachbarn, denen zu sagen, Mensch, es ist nicht mehr lange, erwacht euch, kommt zu sich, es ist die letzte Stunde. Ich möchte euch ermutigen. Es ist, wie gesagt, nach meiner Empfindung, vielleicht findet eine oder andere von euch genauso wie meine Wenigkeit, die Zeit fortgeschritten. Wir haben nicht mehr Zeit, viel zu überlegen, viel zu denken darüber. Wir müssen an den Taten rantreten. Was mich betrifft in meinem Leben und was Bezeugung weiterhin an die anderen Menschen. Soll die nächste Woche eine Woche sein, in dem Fasten und Beten, Bezeugen ein Teil meines Lebens ist. Und ich hoffe auch deines Lebens. Darum wünsche ich dir bei dieser Arbeit mit dir selber und mit dem anderen Gottes reichen Segen. Amen.